Endlich leben. Oder auch endlich leben. Ja, beides hat miteinander zu tun. Weil wenn wir wissen, dass das Leben endlich ist, dann können wir auch endlich leben. Und über den Zusammenhang zwischen Tod und Leben reden wir in diesem Podcast. Wir treffen Leute, die sich mit Tod, Sterben und Trauer auskennen. Und fragen, wie gehen sie mit ihrer Endlichkeit um?
Ich bin Evelyn Gutknecht und heute gibt es bereits die letzte Folge von unserem Sommer-Best-of. In 2 Wochen sind wir dann auch schon wieder zurück mit einer neuen Folge. Für heute habe ich eine von meinen persönlichen Highlight-Folgen noch einmal vorgeholt. Im März dieses Jahr bin ich von Zürich ans andere Ende der Schweiz gefahren, auf Genf. Dort lebt mein Gast, wenn sie nicht gerade in der Elfenbeinküste ist. In Afrika ist nämlich eigentlich ihr Herz zuhause. Dort hat sie ihr Lebenswerk aufgebaut. Aber zu dem nachher mehr. Zuerst einmal zu meinem Gast. Liselotte Latrus, oder einfach Lotti. Sie ist 73, ist mit dem Aziz verheiratet und hat 3 erwachsene Kinder und 3 Enkelkinder. An der Elfenbeinküste hat sie unter den ärmsten Centre L'Espoir aufgebaut, das Zentrum der Hoffnung. Das beinhaltet unter anderem ein Ambulatorium, ein Sterbehospiz und ein Waisenhaus. Heute arbeiten über 80 Mitarbeiter im Zentrum. Sie setzen sich dafür ein, dass alle Menschen würdevoll sterben können. Und Lotti ist eine Kämpferin. Wenn sie Ungerechtigkeit sieht, dann kann sie nicht wegschauen.
Ich will einfach die Würde der Menschen retten. Man kann einen Menschen aufgeben. Man kann sagen, es ist nichts mehr machen, medikalisch ist nichts mehr zu machen. Er wird sterben, kannst gerade alles, es lohnt sich nicht mehr. Und das habe ich nie können akzeptieren. Es lohnt sich nicht mehr, das geht nicht.
Dass ich Lotti Latrus für die Folge treffen durfte, freut mich enorm. Weil ich habe schon beim Lesen von ihrer Autobiografie gemerkt, diese Frau hat ganz einen besonderen Bezug zum Sterben und zum Tod. Von ihr kann ich sicher viel lernen. Und so war es auch. Über ihr Werk ist in den Medien schon viel berichtet worden und da gibt es immer noch viel Spannendes zum Erzählen. In dieser Folge lege ich aber den Fokus ganz bewusst auf Fragen rund ums Sterben, den Tod und das Leben. Weil Lotti hat in den letzten 27 Jahren tausende Menschen in den Tod begleitet. Menschen, die wegen AIDS verstossen waren, vor allem Mütter und Kinder. Sie, die keinen Beruf gelernt hat, ist eine Expertin in der Sterbebegleitung geworden.
Ich war nie die Person, die gesagt hat, du bist am Sterben. Ich habe immer auf diesen Moment gewartet, weil ich bin hundertprozentig überzeugt, dass man weiss es. Dass wenn man stirbt, weiss man es. Man merkt es. Und dann kommen die Fragen. Und dann muss jemand da sein, der auf die Fragen eine Antwort geben tut. Und nicht eine Lüge.
Und so war Lotti für die Menschen da gewesen, wenn die Fragen gekommen sind. Oder auch wenn es nichts mehr gegeben hat zum Reden. Was heisst das, würdevoll sterben? Und warum ist das der Lotti so wichtig? Und was zählt am Ende vom Leben? Das und mehr wollte ich von ihr wissen, wo wir uns in ihrem Zuhause getroffen haben. Und schon mal so viel, die Lotti erzählt Geschichten, die herzzerreissend sind. Es ist manchmal harte Kost. Ich war während dem Gespräch ein paar Mal den Tränen nahe. Und auch sie hat beim Erzählen immer wieder Tränen zuvorderst gehabt. Aber genau das finde ich so schön. Es zeigt, dass all die sterbenden Menschen für die Lotti nicht einfach eine Nummer sind, eine von vielen, sondern Persönlichkeiten mit einer ganz individuellen Geschichte. Menschen, die es verdient haben, dass sie geliebt werden. Ich habe ganz viel mitnehmen aus dieser Begegnung mit der Lotti und ich hoffe, dir geht es gleich, wenn du das Gespräch jetzt hörst. Lotti, es gibt so viel, wo ich gerne mit dir darüber reden würde. Darum möchte ich eigentlich gar nicht lange um den heißen Brei reden, sondern ziemlich direkt ins Thema hineingehen, in dein Lebenswerk, in deine Arbeit. Wobei, du nennst es eben nicht gerne Arbeit, gell?
Nein, es ist keine Arbeit.
In dein Werk, in dein Herzblut,
ja.
Wo du gestartet hast vor gut 27 Jahren an der Elfenbeinküste. Du bist ja zu einer Zeit in die Elfenbeinküste gekommen, wo in Afrika AIDS wirklich noch ein Todesurteil war. Ja. Wenn man AIDS hatte, war klar, das überlebt man nicht. Ja. Die Menschen dort hatten noch keinen Zugang zu der rettenden Therapie. Und ja, nimm uns doch ein bisschen mit rein, weißt du, wir können verstehen, wie das für die Menschen dort war, so schwer krank zu sein. Was ist das? Wie sind da die Umstände, die du angetroffen hast?
Wie bin ich eigentlich in das alles reingekommen? Das ist, weil mich jemand mitgenommen hat ins Spital von der Mutter Teresa. Und das war wirklich ein Sterbespital gewesen. Also wirklich, dort ist nur gestorben worden. Und dann habe ich das erste Mal in Einblick bekommen das, auf die AIDS-Patienten, wie es haben müssen gehen. Und dann habe ich dort einen afrikanischen Arzt kennengelernt und der hat mir gesagt, weißt du, komm mit mir ins Slum. Weil da haben doch die Leute wenigstens ein Bett, aber es gibt Schlimmeres als. Und dann hat er sie mir regelmässig in den Slum von Fridi Canal sind wir gegangen. Und dort hat immer ein alter Mann von uns gewartet, der uns umgeführt hat in die bestimmten Hütten, wie man das kann man ja nicht anders sagen,
ja.
Wo sterbende die Leute hat. Und dann, das erste Mal, als ich ihnen, ich kann das vielleicht erklären, wie das erste Mal war, und dann ist es nachher tausendmal immer gleich wieder gewesen. Das erste Mal, als ich in so ein Hütchen reingekommen bin, habe ich erstens einmal nicht gerade rein können, sondern musste richtig den Kopf beugen, um in die Tür, in den Türeingang reinkommen. Und dann das erste, was mich wirklich schockiert hat, ist der Gestank, Entschuldigung, der Geruch gewesen. Und die Flüge und die Hitze und die Feuchtigkeit. Und, aber vor allem, bevor ich überhaupt etwas gesehen habe, der Geruch. Und dann, es ist ja immer so dunkel in diesen Hütten. Es hat ein kleines Fenster, aber ein Haufen Wäschleinen, wo mit Wäsche aus behängt ist und ein Haufen Möbel, kleine Möbel und Stühle und einfach ein Haufen Sachen in diesen Hütten. Und eine Strohmatte am Boden. Und eine junge Frau drauf. Abgemagert bis auf die Knochen. In einen Abfallplastiksack eingewickelt, weil man ja 15 bis 20 Durchfall hat am Tag, wenn man am Ende ist von der AIDS-Krankheit. Und neben ihr zu einfach so ein Kacheli, wie wenn es ein Hundekacheli gewesen wäre, von trockenem, vertrocknetem Reis, Haufen Flüge drauf. Also ein anderes Kachel mit Wasser. Und das war gerade alles. Und die Frau ist dort am Boden unten gelegen, am Sterben. Und dann habe ich mich über die Frau gebückt und habe so den Arzt und den Mann, der uns begleitet, angeschaut und gesagt, ja, was machen wir jetzt? Man kann doch nicht so sterben. Man darf doch nicht so sterben. Und dann hat sie aber noch ein bisschen reden können. Dann habe ich gesagt, kannst du ein bisschen reden mit mir? Dann sagt sie, ja, ich höre dich. Und dann habe ich gesagt, wer tut sich um dich kümmern? Dann sagt sie niemand. Es haben alle Angst vor mir.
Wie sie gemeint haben, AIDS ist so ansteckend, total. Wenn man miteinander redet oder sich berührt.
Total, sogar, genau. Ja. Nur schon mit dem Reden.
Ja.
Und dann hat mich das einfach so total, ich habe sie dann nur noch streicheln. Ich bin wirklich schockiert gewesen. Ich hätte mir das nicht einmal in meinem schlimmsten Traum können einfallen lassen, dass es Menschen gibt, die so leben müssen, vegetieren und dann sterben.
Ja.
Und dann konnte ich sie nur noch streicheln. Und nichts mehr sagen, nur noch brüllen und streicheln. Und dann bin ich wieder raus. Der grösste Feigling. Aber ich habe es nicht vertraut. Und dann habe ich nicht mal probiert, mit den Eltern zu reden oder mit jemandem. Ich hatte die Idee gar nicht gehabt. So bin ich schockiert gewesen. Und dann haben wir weiter müssen. Und das weiter müssen war immer wieder das gleiche Bild gewesen. Immer wieder die sterbenden Leute am Boden. Abgemagert. Abgemagert bis auf die Haut. Die Leute waren alle keine 30 Kilo mehr schwer. Erwachsene, meistens Mütter, junge Mütter. Und dann habe ich nachher gesagt zu meinem Mann, mein Mann war noch mit mir unten, und zu dem Arzt, gesagt, du, wir müssen irgendetwas machen. Ich kann das nicht, das geht nicht, dass die Leute so sterben. Und dann sind wir zu unserem Botschafter und wir haben dann von der Gemeinde haben wir Land bekommen. Dort haben wir Container drauf da, also mein Mann hat nachher dort ausrangierte Container drauf machen lassen. Wir haben Betten bekommen, uralte Betten, wo gut ist, alles gut gewesen. Wenn es nur Betten gewesen sind, mit einer Matratze und mit schönen, sauberen Bettwäsche. Und dann bin ich selber immer wieder die Leute gesucht. Ich habe immer gesagt, ich bin kein Lumpensammler gewesen, ich bin ein Menschensammler gewesen.
Sterbende Menschen bist genau. Du gesammelt aus dem Land.
Genau, auflesen.
Ja.
Und haben wir haben nichts mehr anders können machen. Und jetzt sage ich auch immer, wenn man nichts mehr machen kann, ist noch viel zu tun. Haben die Menschen in saubere Betten reingetan, mit sauberer Wäsche. Zuerst habe ich mal angefangen, die Menschen zu waschen. Und nachher in die schönen Betten rein und einfach begleiten und auch gefragt, was kann ich noch machen für dich? Was kann ich noch machen für dich? Sie wissen ja, dass sie am Sterben sind. Man weiss es. Ein Mensch, der stirbt, weiss es. Man kann ihm nichts vorlügen. Und immer die Antwort, meine Kinder.
Also grosse Sorge um die Kinder, was ist, wenn sie stirbt.
Und ich habe auch, was ich herausgefunden habe, dass wenn jemand nicht in Frieden ist mit sich selber, kann er nicht in Frieden sterben. Und dann habe ich diesen Frauen versprochen, ich tue mich um deine Kinder kümmern. Ich kann dir nicht versprechen, dass ich es überleben kann. Überleben, also leben lassen. Aber ich tue mich um sie kümmern, was auch immer daraus wird. Und so haben doch die Frauen dürfen sterben. Und dann, als wir das Sterbehospiz gebaut haben, haben die Kinder auch dürfen kommen. Die haben wir dann auch aufgenommen, mit im gleichen Moment wie die Mutter. Die Kinder hatten natürlich auch AIDS gehabt, infiziert von der Mutter. Schon durch Geburt und dann auch durch Stillen, weil Milch tut ja übertragen. Und dann das war immer so herrlich gewesen, immer die Mutter, die meine Hand genommen hat auf ihre Brust, ihrem Kind seine Hand auf ihre Brust, dann ihre Hand auf unsere Brust und gesagt, Madame Lotti, du musst mir versprechen, dass du dich um mein Kind kümmerst. Und das habe ich immer können versprechen.
Eben, weil es ist ja dann, du hast dann ein Waisenhaus sogar später aufbauen. Also du hast wirklich deine Versprechen gehalten. Ja. Du hast Kinder von diesen Sterbenden aufgenommen.
Einmal ist unsere Mutter, eine Mutter ist gekommen mit dem Emmanuel. Der Emmanuel ist eine von meinen Hauptfiguren, die überhaupt alles angefangen hat mit dem Emmanuel im Sterbenspital. Dann. Die ist aus dem Gefängnis gekommen. Und der Emmanuel ist so total an ihr gehangen, dass er immer müssen in Körperkontakt sein mit ihr. Er hat immer ein Händchen auf ihrem müssen haben. Und dann hat er aber ganz, ganz schlimm riechende Wunde gehabt. Und die hat wirklich, obwohl wir es jeden Tag verbunden haben, frisch neu verbunden haben, ist sie einfach am Verfaulen gewesen. Und dann habe ich gemerkt, dass der Emmanuel immer schwächer wird, nicht mehr tut essen. So eine richtige Depression verfallen. Und hat das dem Kinderarzt gesagt. Und er hat gesagt, los, du musst ihn wegnehmen. Sonst tut er sich sterben lassen. Und dann sage ich, ja, der ist so in Symbiose mit seiner Mutter. Dann sagt er so einfach, ja, dann tust du ihn halt in dein Bett nehmen. Und das habe ich gemacht. Und dann hat sich da Emmanuel an mich geklammert, nächtelang an mich geklammert. Der
Ersatzmutter geworden.
Und im Sinne, Marie-Joëlle, im Sinne Mutter ist dann gestorben. Und der Emmanuel hat dann dürfen weiterleben. Ja, und dann ist so. Und dann nachher haben wir, zur gleichen Zeit, ist eine Frau gekommen mit zwei Kindern, auch total abgemagert, aber die haben keine Aids gehabt, Achlet. Die ist heute noch bei uns. Die ist heute noch eine von unserer Nunu-Mutter. Und sie hat dann keine Angst gehabt, die AIDS-Kind in die Arme zu nehmen. Und hat unter einem grossen Appadam haben wir dort Strohmatten angelegt und haben einfach die Kinder von diesen verstorbenen Müttern haben wir all zusammen dort angelegt und mit Moskitonetz Nacht. Und die sind immer mehr geworden. 5, 7, 10, 12. Und alle, die war immer da, jeden Abend und hat gebetet. Und ich habe gesagt, das kann doch nicht so weitergehen. Man könnte doch die Kinder nicht einfach in einem so einem grossen
Unterschlupf oder Zelt. Oder?
Die müssen doch ein Bett haben. Die müssen doch. Und dann haben wir eben nochmal ein Landstück bekommen von der Gemeinde und haben angefangen mit unserem, haben wir wollen anfangen mit dem Waisenhaus. Wir haben auch schon angefangen, richtig zu bauen. Und das ist uns alles zerstört worden in einer Nacht. Und die Leute haben gesagt, du weißt, du mit deinen dreckigen Soul-Aids-Kind, wir wollen nicht, dass du uns noch mehr von denen bringst zu uns, wir wollen nicht, dass du noch mal etwas bauen. Und dann haben wir keine Wahl mehr gehabt, außer die Höhe bauen. Und dann haben wir doch 25 Doppelbetter können einrichten und dann sind alle voll gewesen, 50 Kinder, immer voll.
Alles vollweise.
Alles vollweise. Die Väter haben immer Angst gehabt, um sich analysieren zu lassen, weil natürlich alle Menschen Angst gehabt haben vor AIDS. Also von den Vätern redet man eigentlich fast nie, weil sie einfach nicht mehr da gewesen sind. Die haben das ignoriert, die haben die Familie verlassen und haben sich mit einer anderen Frau eine neue Familie gegründet. Und Großmütter und manchmal eine Großmutter hat noch mögen kommen und noch mögen streicheln, aber die Kinder sind ja gestorben.
Jetzt schon in diesen paar Sätze, die du erzählt hast, Lotti, merkt man schon so viel von der Liebe, die du hast für die Menschen. Und man merkt aber auch, ja, wie viel es um den Tod geht in deiner, ja, in deinen letzten Jahren, Jahrzehnten. Also, ja, Sterben war allgegenwärtig, war eigentlich dein Alltag. Ist dein Alltag. Und das ist auch eigentlich mit der Grund, warum ich dich ja angefragt habe für das Gespräch, weil ich glaube, du hast so viel gelernt über das Sterben und das auch über das Leben, wo ich mega gern, ja, möchte darüber erfahren. Und vielleicht als erstes, eben, du hast gesagt, AIDS ist trotzdem mal tödlich gewesen. Du hast ja ganz viel Mal müssen diesen Leuten sagen, ja, sie haben AIDS. Also die Leute haben sich bei euch untersuchen lassen, man hat Tests gemacht und dann hast du diesen Menschen sagen, ja, sie haben AIDS und sie werden sterben. Weißt du, wie sagt man das jemandem? Du wirst sterben.
Also ganz am Anfang haben wir eigentlich gar keine Zeit mehr gehabt, um den Leuten zu sagen, du wirst sterben. Die sind einfach gekommen und sind gestorben. Es ist drastisch, total drastisch, aber es war so gewesen. Nachher, wo wir haben anfangen können, AIDS zu analysieren, man hat ja, an und dazu mal haben wir gar keine AIDS analysiert. Wir hatten kein Medikament gehabt, wir hatten kein Apparat gehabt, wir hatten kein Labor gehabt. Wir haben nichts können analysieren. Wir haben einfach gesehen, ich meine, wenn ein Mensch 15 bis 20 Durchfall hat im Tag, Fieber, höchst Fieber, Schüttelfrost Nacht und so total abgemagert ist, dann muss man sich gar nicht fragen, an was man stirbt. Weil Krebs ist an dazu mal noch nicht so präsent gewesen wie jetzt. Und nachher, wo wir angefangen haben, analysieren, wo wir dann ein Apparat bekommen haben und haben den Leuten müssen sagen, dass sie AIDS haben, dann haben wir aber schon Medikamente gehabt. Dann haben wir können den Leuten, den Frauen, immer wieder den Frauen, können sagen, los, du hast eine Krankheit, aber es gibt Medikamente und wenn du die Medikamente regelmäßig dein Leben lang einnimmst, ist es keine tödliche Krankheit mehr, sondern es wird eine chronische Krankheit. Die anderen Leute, später, die wir dann begleitet haben, wo wir richtig angefangen haben zu begleiten, das heisst, wo die Leute zu uns gekommen sind, wo es ist ihnen eigentlich noch gut gegangen und haben aber zum Beispiel andere Krankheiten gehabt, Tuberkulose oder Krebs auch, wo man einfach nicht haben können behandeln, wo es zu spät war. Und die Menschen hat man natürlich dann müssen begleiten. Und wir haben auch gemerkt, dass nicht nur an AIDS sterben, sondern eben auch vielleicht noch an Tuberkulose. Und dort haben wir dann eben den Leuten, weißt, mit dieser Todesbegleitung, wenn ich es in Afrika gelernt habe, das sind immer die Leute, die mir gesagt haben, bin ich am Sterben. Ich bin nie die Person gewesen, die gesagt hat, du bist am Sterben. Ich habe immer auf diesen Moment gewartet, weil ich bin hundertprozentig überzeugt, dass man weiss es. Also in Afrika auf jeden Fall und ich glaube es da auch, dass wenn man stirbt, weiss man es. Man merkt es. Und dann kommen die Fragen. Und dann muss jemand da sein, der auf die Fragen tut, eine Antwort geben. Und nicht eine Lüge. Wenn man mich gefragt hat, du weißt, ich glaube, ich tue sterben. Dann hätte ich können sagen, ja, nein, weißt du, das geht der Mund schon wieder besser. Komm jetzt, komm, das ist nicht so schlimm. Komm, wir tun das Klassenteil oder irgendetwas. Die Leute wissen es und die Leute dürfen da keine Lüge überkommen. Wie können sie denn ihren Tod vorbereiten, wenn man ihnen tut vorlügen? Dann haben mich die Leute immer gefragt, ich glaube, ich bin am Sterben. Ah, wie merkst du das? Dummer sagen. Was hast du für ein Gefühl? Du mir etwas erzählen. Ich habe immer mit einer Gegenfrage geantwortet. Und dann haben sie angefangen zu erzählen. Ja, weisst, ich merke das einfach. Ich habe einfach das Gefühl, dass ich nicht mehr gesund werde. Ich habe das Gefühl, dass ich nicht mehr kann. Ich habe einfach das Gefühl, dass ich sterbe. Und dann, und was, immer wieder. Und was willst du denn noch? Dass du kannst in Frieden sterben, musst noch irgendetwas fertig machen mit deinem Leben. Und dann sind dir viele, viele Probleme gekommen. Ich muss noch meine Mutter fragen, um Verzeihung bitten. Ich muss noch mal mein Kind sehen. Bis so gut gehen, gehen meinen Mann suchen. Ich muss ihm noch etwas anvertrauen. Bis so gut, ich will noch mal einmal aufstehen. Bis so gut, ich will noch mal. Die Leute, die können nicht in Frieden sterben, wenn sie nicht alles bekommen haben, was sie noch brauchen, um in Frieden zu sterben.
Und das hast du alles probiert möglich machen, oder? Also mit deinem Buch liest man das, wie du nächtelang am Bett gesessen bist, wie du letzte Wünsche, letzte Wille möglich gemacht hast.
Warum sagt mir der letzte Wunsch? Das ist so wichtig. Ich habe so ein wunderbares Erlebnis gehabt mit einer Frau, die ist an AIDS und an Krebs gestorben. Und die hat also wirklich fast nicht mehr können. Die ist im Bett gelegen. Die hat einen unglaublichen Glauben gehabt. Und wir haben kein Morphium, also die Leute können leiden und sie haben, sie können leiden, wie wir das uns überhaupt nicht vorstellen können. Dann ist sie, hat sie mir am Sonntagmorgen gesagt, du, ich will noch mal in den Rollstuhl sitzen. Und dann habe ich gesagt, du, das, ich glaube nicht, dass das gut ist für dich. Du hast so einen schwachen Herzschlag. Und weißt, du kannst gerade sterben, wenn du in dem Rollstuhl bist. Ich will noch mal in den Rollstuhl sitzen. Okay. Dann habe ich die Helfer gerufen und gesagt, hört, wir müssen sie ganz langsam und vorsichtig aufnehmen. Zuerst Bein über den Bettrand aufnehmen, ganz vorsichtig in den Stuhl. Dann haben wir das fertig gebracht und dann war sie dort und hat so geschaut, wie eine Königin. Wie eine Königin. Und hat gesagt, danke vielmals, Madame Lotti, dass ich noch einmal dürfen sitzen. Dann haben wir sie wieder zurück tun, weil der Puls ist dann und Blutdruck und ist alles zusammengeklappt. Oder? Dann haben wir gesagt, so, wir müssen dich wieder ablegen. Und dann ist sie 3-4 Stunden später ist sie gestorben. Der letzte Wunsch, das ist so wichtig. Und nachher, man kann nicht immer. Die Leute kommen manchmal in dem Zustand, wo sie nicht mehr reden können. Wo sie im Koma sind, oder? Wo dann Sterben angeht. Ohne dass sie uns überhaupt noch Fragen stellen können. Und dann tun wir halt einfach, also ich habe einfach immer dann viel, viel, viel massiert, Füße massiert, gestreichelt. Wir haben Musik gehört miteinander. Wir haben, die Präsenz einfach ist wichtig und immer wieder das Berühren. Das Berühren. Einmal habe ich eine Frau gehabt, ganz wirklich todkrank. Todkrank. Die hat aber noch ein bisschen reden. Und dann bin ich neben dir vorbeigelaufen und habe so über ihre Überkopf gestreichelt und dann fängt sie an zu brechen. Dann sage ich, du, Entschuldigung, habe ich dir weh da? Dann sagt sie, nein. Weisst, mich hat 10 Jahre lang niemand mehr angelangt.
Oh.
Und so hat sie brechen. Dann ist sie gestorben. Und es gibt auch Menschen, die nicht wollen, dass wir so nah an sie ankommen. Aber das merken wir dann sofort.
Aber weißt, ich frage mich, du hast das ja nicht. Du hast keine Ausbildung gemacht. Nein. Als Sterbebegleiterin oder eine medizinische Ausbildung, sondern du hast das einfach, bist in das hineingerührt worden, ja. Oder hast dich in das hineinbegeben und hast Tag für Tag gelernt. Aber wie hast du denn gemerkt, was jetzt wichtig ist, was dran ist, was die Sterbenden brauchen? Weil da ist ja auch ganz viel, also ich stelle mir vor, da hat mir einfach auch Angst, etwas falsch zu machen. Oder ja, ist überfordert.
Es ist am Anfang, habe ich schaurig viel brüllt, wenn ich jemanden gesehen habe, sterben. Habe ich einfach immer wieder brüllen. Ich bin am Bett gehockt und habe brüllt. Und dann habe ich gemerkt, dass ich die Menschen, die sterbenden Menschen, total verängstige. Wieso brüllen sie jetzt und wieso hockt sie mit mir zu und du brüllst? Und dann habe ich gesagt, das ist überhaupt, das kann es gar nicht sein. Und nachher habe ich mir gesagt, wie willst denn du mal begleitet werden? Wie willst du mal sterben? Und so, und weißt, ich habe so eine ganz grosses Geschenk bekommen vom lieben Gott, die Menschen, die Nächstenliebe und die Menschenliebe. Und ich mache keinen Unterschied zwischen mir, oder besser gesagt, zwischen den anderen und mir. Oder zwischen meinen Kindern und anderen Kindern. Oder zwischen, ich liebe einfach die Menschen. Und dann habe ich gesagt, das ist der letzte Weg. Das ist die letzte Reise. Es ist sicher die wichtigste Reise in deinem ganzen Leben. Oder vielleicht sogar die schwerste Reise. Das Sterben in deinem ganzen Leben. Wie hätte ich es denn am liebsten? Was würde mir denn noch gut tun? Streicheln, in die Arme nehmen. Und weisst auch, Menschen, die an AIDS tun, sterben, können nicht mehr schlafen. Finden keinen Schlaf mehr. Und man kann ihnen kein Schlafmittel geben, weil das würde sie gerade erlösen, oder? Wäre manchmal schön, aber es ist verboten. Und dann habe ich herausgefunden, dass du Fußmassagen die Menschen einfach ein paar Stunden schlafen können.
Das hat einfach das mal ausprobiert so total, und gemerkt,
ja,
dass das...
Ja. Ich habe immer schon die Leute angelangt. Immer. Ich bin immer, wie sagt man dem, ein Döppel gewesen, oder? Aber ich brauche den Kontakt. Ich bin so ein richtiger Döppel-Kontakt, wirklich. Und ich habe auch gewusst, dass die Leute nicht mehr angelangt worden sind. Die Leute sind nicht mehr gestreichelt worden. Die Leute sind nur noch
ausgestoßen.
Genau. Die sind nur noch so schnell wie möglich das Sterben, so gut ist es für die Familie. Die sind nicht mehr als Mensch behandelt worden. Die sind nur noch als etwas als Seuch behandelt worden. Und weißt, wenn man so überhaupt keine Liebe mehr bekommt, weder Liebe noch Respekt, noch du bist mir wichtig. Einfach nur noch kannst du gehen, wow, stirb doch so schnell wie möglich, dann haben wir dich los, oder? Das gibt's einfach nicht. Und ich habe den Menschen immer gesagt, du bist mir wichtig. Manchmal haben mich Menschen gefragt, wieso machst du das eigentlich?
Mhm.
Wieso sitzt du da und tust mich begleiten? Hättest du doch sicher etwas Schönes zu tun. Dann habe ich immer gesagt, nein. Schöneres vielleicht schon, aber nichts Besseres.
Also für dich ist das wirklich auch erfüllend, oder?
Du bist mir jetzt das Wichtigste, was ich jetzt machen will. Das ist dich begleiten. Dass du wenigstens noch in Liebe stirbst. Ich bin viel bei den Kindern, zum Beispiel Clarisse. Die habe ich in mein Bett hineingenommen. Die ist mit mir ganz eng, so wie ich es mit meinem eigenen Kind gemacht habe, oder? Ganz eng neben mir gelegen und hat mich festgehalten. Der Emanuel, viele andere Kinder einfach festheben.
Mhm.
Und nachher Clarisse, wo es dann überhaupt nicht mehr gegangen ist, wo sie dann auch angefangen hat zu merken, dass sie stirbt. Sie war 13. Sie hat das... Dann hat sie in die Kirche schlafen. Und dann haben wir dort eine Bank rausgehauen und haben eine Matratze drin da. Und dann sagt sie, du musst mit mir in der Kirche schlafen. Und dann ist das so schön gewesen. Da sind alle anderen Kinder gekommen. Die Grossen sind alle gekommen. Da sind wir dort nächtelang, stundenlang, sind sie am Boden runtergehockt. Und wir haben gesungen. Und das Personal ist gekommen. Es war so eine irrsinnig eine schöne Begleitung gewesen. Weißt, so menschlich. Und wie sie gestorben ist, dann habe ich ihr einmal gesagt, weißt du was, Clarisse, ich weiss, warum dass du nicht willst gehen. Weil du nicht willst gehen. Du willst nicht loslassen. Aber schau jetzt einmal, jetzt bist du so krank, jetzt kannst du nichts mehr essen. Sie hat das Maul voller Pilz gehabt. Und der Pilz ist ja eben auch im Endstadium, oder? Pilz im ganzen Maul, ganzen Rachen, bis im Magen, bis in den Darmausgang, alles voller Pilz, nur noch alles voller Pilz, furchtbar. Und dann eben der Durchfall. Ich habe gesagt, schau mal, du bist so müde. Und dort oben ist jemand, der auf dich wartet. Du weisst es ja, ich habe das so viel mal erzählt schon, dass ich dort oben einfach eine Tür gesehen, die offen ist und wo der liebe Gott wartet, bis du ihm sagst, soll schon mal einen Engel, soll schon mal einen Schutzengel schicken, dass er dich kann holen. Und dann sagt sie, aber ich wollte ja nicht gehen. Ich wollte doch den Adama. Und sie war in Adama verliebt gewesen.
Also einer von diesen Jungs.
Ja. Der hat gerade seine Matura gemacht, hat sie aber nicht geschafft, eben weil er immer bei ihr war. Ich wollte doch euch nicht verlassen, Mama, ich wollte doch den Adama nicht verlassen. Er sagt, weißt du was, wir geben dir das Recht, dass du darfst gehen. Hey, Adama, hey, Kind, was meint ihr? Darf sie gehen? Da haben sie mich alles so komisch angeschaut, oder? Und ich habe mit dem Kopf genickt und gesagt, ja, Clarisse, ja, Mama, sie darf gehen. Clarisse, du darfst gehen. Wir geben dir die Erlaubnis zum Gehen. Und dann war irgendwie eine Erlösung. Sie ist ins Koma gefallen dann und ist einfach nur so, noch so da gelegen. Wir haben gemassiert und dann gesungen. Und ich habe zu ihr immer gesagt, mon papillon, mein Sommervogel, sie war mein Sommervogel gewesen. Und immer gesagt, los, mon papillon, darfst fortfliegen. Wir geben dir die Erlaubnis zum Fliegen. Und dann ist sie so da gelegen und auf einmal hat sie ihre Arme so, sie hat ja nicht mehr bewegen, sie hat sich nicht mehr bewegen und hat die Arme so
in die Luft.
Weißt, wie
die Luft.
Wie Flügel.
Mhm.
Und ist gestorben.
Wow. Ja, das geht dir immer noch näher, gell, so Geschichten. Das finde ich auch so schön. Weißt, wenn du erzählst, man merkt, es sind ja tausende Menschen, ja, die du über all die Jahre begleitet hast, aber es sind nicht Nummern für dich. Ja. Und es sind wirklich, jedes Einzelne ist eine Persönlichkeit, ist eine Geschichte. Wo man merkt, eben, du hast alles.
Ja, die einen gehen einem näher.
Mhm.
Und vor allem, weisst du, Kinder, oder? Mhm. Vor allem Jugendliche. Weil kleine Kinder, die sterben, wenn ich so sagen darf, einfacher. Kleine Kinder haben noch nicht das, was wir im Sinn haben, was hätte ich jetzt noch machen aus meinem Leben. was vermisse ich jetzt, wenn ich jetzt stirbe? Was, ich hätte ja nicht mehr reisen können, ich hätte nicht mehr. Wir vermissen Sachen, oder? Also meinen wir, Kind nicht, kleinere Kind nicht. Die haben noch nicht die Idee. Aber natürlich die Jugendlichen schon auch, oder? Die haben total viel Hoffnungs...
Träume und...
Genau, ja. Träume und eben auch Pläne, oder? Und dann wird das alles zerstört. Mhm. Und darum ist es so wichtig, dass man noch einmal bin ich mit ihr, mit der Clarisse, hat sie gesagt, weißt du was, ich will so ans Meer, bevor es nicht so schlecht gegangen ist. Ich habe noch nie ein Meer gesehen. Okay, gehen wir ans Meer. Habe ich 3-4 Jugendliche mitgenommen, oder? Der Fahrer. Und dann sind wir ans Meer. Ich habe nicht einmal gesagt, ich gehe jetzt. Ich habe sie einfach gepackt und bin ans Meer mit ihr. Und dann hat es ist so schön gewesen, dann hat es ein bisschen angefangen zu regnen. Und dann sind wir da gehockt und am Strand und haben geschaut und ich habe gesagt, weißt du was, Gleis, ich bin so glücklich eigentlich jetzt, dass ich gar kein Sterben. Und dann sagt sie, ja, ich auch. Sagt, ja, aber jetzt gehen wir zuerst mal Pommes frites essen, gell, bevor wir sterben, gehen wir jetzt mal. Und für mich ist der Moment gewesen, und ich habe immer gesagt, der liebe Gott hat prägend. Daraus regnen, oder? Es war ganz, ganz ein feines, ein Riesel gewesen, weißt du? Ganz ein feiner Regen. Und ich habe gesagt, dass beim Freudentränen sind, mal ausnahmsweise, he? Hat der liebe Gott Freudentränen prägt, wo er uns das Glück gesehen hat. Und dann haben wir noch, es war so ein Strand gewesen, wo in der Nähe hat es ein Restaurant gehabt, sind die Grossen gegangen Pommes frites holen, also Aloku, das sind die afrikanischen Pommes frites. Und nachher habe ich gesagt, so, wir müssen dann Köppen wieder gehen, oder? Weil es weiss ja eigentlich niemand im Zentrum, wo das wir sind. Und dann sind wir wieder gekommen und es war einfach eine Panik gewesen, gell? Madame Lotti hat wieder mal einen Furz und ist wieder mal ab mit dem Kind. Aber weisst, das sind so selige Momente. Das sind so, die kannst du fast nicht erzählen. Die kannst du nur erleben.
Genau, ganz tief. Ja.
Und das war immer das gewesen. Wie habe ich das gelernt? Das ist mir gegeben worden. Da bin ich ganz hundertprozentig sicher. Und nachher habe ich einfach dann den Frieden gesehen von den Menschen, die dürfen oder müssen sterben. Die seligen Momente, wie wir hatten mit der Clarisse dort am Strand, weißt, oder wie sie hatten, neben mir in der Kirche, wo sie immer will das gleiche Lied. Sie hat immer will das gleiche Lied, You Raise Me Up. Das war ihr Lieblingslied. Die Kinder haben das sogar auswendig gelernt auf Englisch, dass sie können singen, weißt, und das sind selige Momente. Und das ist ein Geschenk, das ich bekommen habe von Gott.
Du hast schon mal gesagt, in irgendeinem Interview oder vielleicht hast du es auch in deinem Buch geschrieben, deine Lebensaufgabe ist es, die Würde der Menschen zu bewahren und zurückzugeben. Wenn es um das Thema würdevolles Sterben geht, weißt du, was ist da besonders wichtig, dass ein Mensch in Würde kann sterben?
Natürlich, wenn du Menschen auflässt, die in einem Plastiksack eingebunden sind, weil sie kein Geld haben zum Windeln kaufen. 20 Durchfälle in einem Plastiksack inne, nichts zu essen bekommen, nicht mehr noch fliegen, die sich um sich kümmern. Also das ist doch einfach traurig. Das ist zum, Entschuldigung, kotzen traurig sein. Das darf man nicht akzeptieren. Und dort hat das eigentlich angefangen. Und seitdem habe ich immer gesagt, ich will einfach die Würde der Menschen, retten. Die Würde der Menschen. Man kann einen Menschen aufgeben. Man kann sagen, es ist nichts mehr machen, medikalisch ist nichts mehr zu machen, er wird sterben, kannst gerade alles, es lohnt sich nicht mehr. Und das habe ich nie können akzeptieren. Es lohnt sich nicht mehr, das geht nicht. Und das war immer so wichtig gewesen. Ich weiss noch, bei der Schwester Teresa hat ein Senegalese gelegen, das ist da, glaube ich, im Buch, der hat AIDS gehabt und Tuberkulose. Und der hat mir gesagt, ich habe kein Medikament mehr für meine Tuberkulose. Und man hat mir doch den Kopf voll geträumt, ich muss mit Medikamenten nehmen für meine Tuberkulose. Und dann bin ich zu der Schwester und habe gesagt, wieso hat er kein Medikament mehr für seine Tuberkulose? Das lohnt sich nicht mehr. Er ist am Sterben. Was heisst, es lohnt sich nicht mehr? Er will die Medikamente und das ist ihm sein Recht. Da habe ich mein Auto genommen und bin ans Tuberkulosezentrum gefahren und wollte ihm seine Medikamente mit der Karte, sie haben so eine Karte, und er gesagt, ich brauche die Karte, Medikamente, dann sagen die mir, nein, der Patient muss selber kommen. Wie bitte? Der Patient ist am Sterben, er kann nicht selber kommen. Wir geben ihnen das nicht. Dann habe ich gesagt, sie, weißt du, ich bleibe da hocken, die ganze Nacht, sie können mich nicht rausgehen. Ich bleibe die ganze Nacht da hocken, bis ich die Medikamente bekomme. Sie sehen ja, dass die Karte alles in Ordnung ist. Und dann bin ich etwa 5, 6, 7 Stunden dort gehockt und dann haben sie es mir gleich gegeben. Wieder zurück. und gesagt, zum Ismael hat er, glaube ich, geheissen. Ismael, ich habe deine Medikamente. Ich habe deine Tuberkulose-Medikamente. Ich muss aufs Nachttischli legen. Nein, sagt er, gib mir sie in die Hand. Dann habe ich die in die Hand. Und er ist es nachts gestorben.
Mit dem Medikament in der Hand. Das ist ihm die Würde zurückgegeben.
Das ist das Wichtigste.
Wow. Lotti, was würdest du sagen, was passiert beim Sterben? Du hast es so viele Mal beobachtet, erlebt.
Es kommt ganz darauf an, wie dass du stirbst. Ich sage immer, wenn du in Frieden mit dir selber bist, dann stirbst du in Frieden. Ich habe so viele Leute gesehen lächeln, die gestorben sind. Und auch, wie sie begleitet werden, natürlich. Ich glaube, wenn nur noch Liebe um einen herum ist, wenn nur noch, wir haben ja immer viel gebetet, oder? Immer viel gesungen, immer viel auch Geschichten vorgelesen oder aus der Bibel gelesen, wenn es erwünscht worden ist. Die einen schlafen einfach ein und sterben. Die anderen haben schon einen Kampf. Darum sagt man auch, wie sagt man, einen Todeskampf, oder? Das kann schon sein, dass dann Sterben einfach viel, viel länger geht. Das ist vielleicht einfach, was in ihnen passiert. Wenn sie lang müssen um den Tod kämpfen, dann, weißt, kommt die bestimmte Atmung auch nachher, das Abnehmen, sagt man so, wo immer kürzer wird oder immer länger wird. Und dann, wir merken es einfach am Schnaufen an, wie lang das noch etwa geht und eben wie sehr lang das noch manchmal kann gehen. Ich kann dir nicht sagen, was immer noch im Kopf von einem Menschen vorgeht, wie, wenn er stirbt.
Nicht kommt. Im Kopf, meine ich, sondern so. Ich habe schon von Leuten gehört, da vor dem Mikrofon, haben mir gesagt, das ist wie so etwas, fast so ein heiliger Moment, so ein Übergehen in eine Welt.
Oder, das stimmt, weißt, du hast das recht. Beobachtet. Aber weißt, eben, es kommt darauf an, wie der Mensch gelebt hat. Ob der Mensch in Frieden kann gehen. Oder ob er noch vielleicht viele Sachen, die er nicht können, mit ins Reine kommen. Und dann hat er aber einen schmerzlichen Tod. Dann, da bin ich ganz hundertprozentig sicher. Und darum sage ich mir immer, du kannst gut sterben, wenn du gut gelebt hast. Wenn du ins Reine kommst mit dir vor dem Sterben. Du hast einmal alle Leute, die böse bist, mit denen ganz einmal um Entschuldigung gehen fragen, pardon. Oder verzeihen. Tu mal verzeihen. Fang mal an, verzeihen. Tu mal einfach in Frieden, dass du in dir selber Frieden hast. Und du weißt ja, dass du mal stirbst. Eben, man weiß es ja. Ich zum Beispiel persönlich habe überhaupt keine Angst vor dem Tod. Ich weiß, was ich für ein Leben gelebt habe. Ich weiß, was ich gemacht habe. Ich weiß auch, dass ich Sachen gemacht habe, die nicht so schön waren. Ich glaube, wenn man friedlich, wirklich friedlich und mit einem Lächeln auf dem Gesicht will sterben, muss man gut begleitet werden und muss gut gelebt haben. Sonst gibt es halt einen schwierigeren Tod.
Man muss man parat sein, zum Reflektieren, zum Anschauen.
Sicher. Das ist auch noch etwas. Und weißt du, das ist aber etwas anderes. Ich habe nie eine Sterbebegleitung gemacht in der Schweiz oder in Europa. Immer nur in Afrika. Und in Afrika sind alle Leute sehr, sehr gläubig. Die sind so furchtbar arm. Furchtbar teufelsarm, dass überhaupt keine andere, sie haben keine Wahl, als gläubig zu sein. Zuerst habe ich immer gesagt, das ist Fatalismus. Das ist der Glaube. Die haben ja nichts anderes. Sie haben nichts anderes, was sie sich daran festheben können. Und sie sagen auch immer, tout ce que Dieu fait est bon. Alles, was Gott macht, ist gut. Also haben sie schon mal den Glauben, den riesengroß, stark Glauben, dass auch wenn sie sterben müssen, dass es Gottes Wille ist. Und die Leute sterben halt einfacher. Ich bin ein gläubiger Mensch. Ich habe wahnsinnig viel Kraft bekommen von Gott, damit ich alle diese Sterbebegleitung können machen konnte. Anders hätte ich es vielleicht gar nicht können verkraften.
Ja, zumal das Leid, oder? All das Leid miterleben.
Ja, genau. Ja. Und am Anfang hatte ich den Glauben ja nicht gehabt. Und der ist aber gekommen. Ich habe das gemerkt. Ich brauche etwas, das mir Kraft gibt. Ich brauche etwas, das mir Licht gibt. Ich brauche etwas, das mir Licht gibt. Weißt du, wo mir Freude gibt auch, oder? Nebenzu, dass ich das tägliche Sterben kann verkraften. Und so habe ich Gott kennengelernt in meinem Leben. Und für mich ist es einfach einfach der Anfang vom Ende.
Mhm. Würdest du sagen, ist dann der Glaube auch zentral, also einerseits, weil man etwas hat, wo man sich daran heben kann, aber ist es auch der Glaube, dass das Leben nicht vorbei ist nach dem Tod?
Sicher, natürlich. Eben darum sage ich, das Anfang vom Ende, es ist am Leben sein Ende, aber das Leben ist nicht fertig. Es geht weiter.
Wie stellst du dir vor nach dem Tod?
Ich stelle mir eine Ewigkeit vor. Ich stelle mir eine Ewigkeit vor, wo unsere Seelen hinkommen, wo wir Frieden haben. Wo Frieden ist. Frieden. Im Himmel ist Frieden. Nicht so wie auf dieser verrückten Welt, wo alles anfängt zu kriegen und alles sich umbringt und alles nur noch Wut und Hass und furchtbar. Frieden. Im Himmel ist Frieden. Und weißt, wenn bei uns jemand stirbt, machen wir Fenster auf. Dann stellen wir die Klimaanlage abstellen, machen Fenster auf, dass die Seele rausfliegen kann. Dass die Seele Frieden überkommt.
Du hast vorhin gerade angesprochen, du hast noch nie eine Sterbebegleitung in Europa gemacht, immer in Afrika. Hast du das Gefühl, ist es sehr anders? Oder?
Ich weiss es nicht. Was ich persönlich würde machen, ich würde es genau gleich machen wie in Afrika. Das heisst, viel massieren, viel Musik, viel beten, viel singen. Reden mit den Leuten noch, wenn es geht. Aber weißt du, da ist die Familie ja da. Unsere Sterbenden sind natürlich total alle verlassen worden von der Familie. Die Familie ist einfach nie mehr rum. Die können dann brüllen und kreien, wenn der Mensch tot ist. Aber sie sind ja total verlassen. Und ich glaube nicht, dass in der Schweiz vielleicht ganz alte Menschen, wenn sie niemand mehr haben. Ja, doch, dann würde ich auch streicheln und einfach in die Arme nehmen und massieren und einfach lieben.
Ja.
Lieben.
So schön, wie man gerade sieht, wie dir so Strahlen kommt, wenn du das erzählst. Das ist wirklich deine Leidenschaft.
Oder? Die Liebe ist einfach das grösste Geschenk, wo man hoffentlich die meisten Menschen überkommen und was geben können.
Ja.
Und es kostet ja nichts, oder? Man kann die Liebe einfach verschenken. Ich habe zum Beispiel auch keine Angst vor den Leuten. Wenn ich manchmal Leute sehe, die das Trottoir wechseln, weil es zwei Schwarze oder zwei Araber auf dem anderen, dann die armen Leute haben Angst. Warum haben die Angst? Es sind Menschen wie ihr und mir.
Mhm.
Gottes Kinder haben keine Angst. Gehen auf die Leute zu. Und die Leute, die merken das, ob du Angst hast vor ihnen oder nicht. Total.
Und du hast eben auch keine Angst, dich in Situationen zu begeben, die ungemütlich sind, eben bei Sterbenden zu sein.
Ja.
Du hast mal gesagt, oder ich habe gelesen von dir, Menschen beim Sterben begleiten ist nicht ein Müssen, es ist ein Dürfen.
Genau.
Was findest du daran so? Oder du hast mir vorher, als wir dahin gefahren sind, zu dir heim, Drama gesagt, es war wie eine Sucht bei dir, oder? So das dabei sein, wenn ein Mensch geht, bis zum Letzten. Du bist zur Nacht aufgestanden, um bei diesen Leuten zu sein. Ja, niemand allein gelassen.
Wegen dieser Würde. Wegen dieser Würde. Nichts anderes, nur die Würde. Ich könnte mir nicht vorstellen, dass mein Mann allein würde sterben in einem Plastiksack rein oder eines von meinen Kindern allein in einer Ecke rein. Ich könnte mir das nicht vorstellen. Und da ich die Fähigkeit oder die La Grâce, on dit, auf Französisch sagt man La Grâce, ich weiss jetzt nicht, wie man auf Deutsch sagt, das bekommen haben von Gott, die Fähigkeit, Menschen zu lieben, dann wollte ich auch, dass es ihnen gut geht, und vor allem im letzten Moment von ihrem Leben, das dürfen würdig sterben. Und die grösste Würde, die man tut, retten, ist mit der Liebe. An einem sauberen Ort. An einem schönen Ort, in einem schönen Hemd, in einem schönen, gut riechenden Bett. Aber mit Liebe umgeben, eben. Mit Armen, mit Anfassen, mit Massieren, mit Streicheln. Und ich wollte nicht wissen, wer das der Mensch ist. Wo kommst du her? Kommst du aus dem Gefängnis? Viele Menschen haben wir gehabt, die sind aus dem Gefängnis sterben. Was hast du gemacht in deinem Leben? Bist du ein Krimineller? Bist du ein Verbrecher? Das wollte ich gar nicht wissen. Gut, ich nicht wissen, es geht mich nicht an. Das ist nicht meine Arbeit. Der hat sicher mal irgend schon eine Strafe bekommen für das alles zusammen. Der Rest ist nicht meine Arbeit. Ich bin nur noch da, zum Begleiten, dass er würdig darf sterben.
Und zum Lieben.
Genau.
Hören.
Ja, die Liebe ist die Würde, oder?
Was wünschst denn du dir mal für dein Sterben? Genau das, was du allen gegeben hast, die Liebe.
Ich kann das Sterben macht mir überhaupt keine Angst, oder? Und ich habe auch einmal, ich weiss nicht, ob ich das sagen darf, ich will zum Beispiel auch nicht in die Reanimation kommen und will nicht intubiert werden. Ich will in Frieden sterben.
Mhm.
Ich habe das...
Hast du eine Patientenverfügung?
Genau, ja. Habe das nicht gewusst. Die Patientenverfügung lässt mich in Frieden sterben. Ob es jetzt zu Hause ist oder ob es jetzt im Spital ist, wenn es muss sein, nicht unbedingt, aber manchmal ist es einfach nicht anders möglich. Lasst mich in Frieden gehen. Lasst mich gehen. Tönt nicht noch. Nein, lasst mich gehen.
Und im Beisein von deinen Liebsten? Oder allein? Oder?
Das kommt auf meine Liebsten darauf an, ob sie das vertragen. Manchmal auch. Ich habe ein Kind zum Beispiel begleitet, wo die Eltern nicht vertraut haben, das begleiten. Dann haben sie gesagt zu mir, kannst du das ein bisschen gut machen für mich? Ich kann das nicht. Die Mutter gesagt hat, ich mag das, ich kann nicht. Ich weiss, dass ich, meine Sarah, die ist bei mir, wenn ich stirb. Wenn sie von der Distanz her kann kommen, weil sie keine Angst hat vor dem und weil sie genau weiss, was ich oder wie ich am liebsten würde sterben. Der Assis, der wird sicher dabei sein.
Deine
er wird sicher sehr traurig sein, aber
Das
Leben, der Tod gehört zum Leben. Der Tod gehört zum Leben. Ein von meinen Jugendlichen hat mich einmal gefragt, weisst du, eben mit AIDS und so einfach immer niemandem darf sagen, die Freunde dürfen es nicht wissen, die Schulkollegen dürfen es nicht wissen, oder? Sonst wird es gerade vorgeworfen. Und wieso bin ich eigentlich auf die Welt gekommen? Dann habe ich gesagt zu einem, du, für alle Menschen, du bist auf die Welt gekommen zum Sterben. Du musst nur etwas Gutes zwischen dir machen, dass du gut kannst sterben. Es kommt auf dich drauf an.
Also für dich ist das wie immer schon klar gewesen, der Tod gehört zum Leben dazu. Da hast du in Afrika gelernt. Weißt du, so die Akzeptanz?
Ja, ja. Weil ich weiss, man muss sich ja früher nie miteinander aussetzen. Dann ist man ja jung, oder? Und glaubt nicht unbedingt an Gott. Was habe ich gehört von Gott? Vom Konfirmationsunterricht. Und nachher sind wir wieder gegangen. Man braucht ja Gott nicht in Europa. Man glaubt ja gar nicht mehr an Gott. Und ich glaube, dass wenn ein gläubiger Mensch hat, kommt viel mehr Kraft über. Und hat auch viel mehr Kraft zum Akzeptieren, weisst du? Und hat viel mehr Kraft zum Verzeihung bitten. Ich habe Menschen gesehen, nicht gekannt. Menschen, die ein Kriminelle ihr Kind umgebracht hat oder ihrem Mann oder ihrer Frau hat können verzeihen. Und das sind alles ganz schwergläubige Menschen.
Wow. Du bist, Lotti, selber vor einigen Jahren ja an Tuberkulose erkrankt, die sehr schwere Infektionskrankheit, die sehr ansteckend ist. Du bist ja dann also isoliert worden, wochenlang, und es ist dir schon schlecht gegangen.
Ja.
Bist du dort so mit deiner eigenen Endlichkeit konfrontiert worden? Also zu merken, oh wow, es kann auch mich einfach treffen, ja. Und ich werde schwer krank und weiss nicht, wie gut ich mich erhole. Weißt, ist dir das dort bewusst gewesen, wo du in diesem Spitalzimmer gelegen bist?
Ich bin ja eigentlich nur ein paar Tage im Spital gelegen, dann haben sie mich rausgehauen. Eben weil ich so ansteckend war. Und dann bin ich wieder zurück ins Zentrum. Und dann hatte ich über oben dort ein Zimmer. Und dann ist es mir schaurig schlecht gegangen, wirklich. Also von den Medikamenten vor allem. Medikamente am Anfang, da musst du so vier so riesengroße Antibiotika nüchtern. Auf den Nüchtern musst du die abschlucken und dann fängst du an zu brechen und durchfallen. Und kannst nicht mehr rumlaufen. Hast keine Zeit mehr, um auf die Toilette. Im Gang raus, da kommt alles wieder unten und hinten wieder raus. Und das ist wirklich
ganz elend.
Ganz, ganz elend. Und dann, ich weiss einfach gar nicht, ob ich dort an den Tod gedacht habe. Ich glaube es nicht. Ich glaube nicht. Ich habe einfach gedacht, so, jetzt, ich habe schaurig viel geschlafen, weisst du auch. Weil da habe ich etwa 10 Kilo abgenommen in der Zeit von einem Monat. Und ich glaube, ich bin einfach immer so in einem
Delirium
gewesen, ja.
Mhm.
Und erst nachher, wo es mir besser gegangen ist, habe ich dann angefangen zu sagen, oh, lieber Gott, hast du mich noch nicht wollen dort oben? Brauchst du mich vielleicht noch ein bisschen da unten, oder?
Weil es ist ja schon knapp gewesen, oder? Also, du hast lang,
es ist krass,
bis es nicht mehr gegangen ist, oder?
Natürlich. Ich habe dann immer selber an mich rumgedoktert, oder? Und nachher angefangen husten. Und dann hat einmal eine von meinen Angestellten hat gesehen, dass Blut hat im Sputum, oder wie sagt man
das? Im Sputum.
Und dann habe ich schon nicht mehr können umeinander laufen, dann haben sie mich einfach irgendwie in unsere Ambulanz buxiert. Ich habe nur noch du gehört und bin nachher rein. Das ist alles so, weißt du, so. Ich bin gar nicht mehr richtig da gewesen, oder? Mm. Ich bin gar nicht mehr richtig da gewesen. Dann haben sie noch müssen röntgen, dann haben sie noch, ich weiss nicht, was sie gemacht haben, ich weiss es gar nicht mehr. Ich weiss nur, dass wir nach 4-5 Tagen wieder rausgefallen haben, so weiss ich noch. Und dann habe ich gedacht, so, jetzt siehst du mal, wie es ist, wenn die Tuberkulose hat. Und noch schlimmer, wenn man AIDS hat, wird man auch raus vorgeworfen, wie man sich fühlt, wie man einfach so vorgeworfen wird, oder?
Mm. Aber du hast zum Glück Menschen gehabt, die für dich da ja, sie sind, die ja, dich gepflegt haben.
Und das hat mir auf die Art gut getan, das selber zu erfahren, weil ich dann gemerkt habe und gewusst habe, wie man sich fühlt, wie man Tuberkulose hat.
Mhm.
Es ist einfach, vor allem am Anfang, wenn man die Medikamente muss nehmen, bei der Clarisse habe ich es auch gesehen, die hat einfach nicht mehr gebrochen, nur noch gebrochen, nur noch gebrochen.
Mhm.
Es ist schon...
Also hast du dich noch mehr können, das Leid
ja, genau. In jetzt weiss ich, wie es jemandem geht. Am Anfang, weil es geht einem nachher schnell wieder gut. Nach einem Monat geht es einem schon wieder gut. Die Medikamente muss man 6 Monate lang nehmen. Und nach dem ersten Monat geht es einem schon wieder besser. Man kann schon wieder aufstehen, man kann schon wieder anfangen ausrufen. Also es geht einem wieder besser.
Jetzt ist ja mittlerweile deine Lunge aber enorm geschwächt. Mhm. Also du hast vor, glaube ich, 1 oder 2 Jahren erfahren, dass du unter COPD mhm. leidest. Das ist eine Lungenkrankheit, die nicht heilbar ist.
Mhm.
Dein Lungenvolumen ist sehr, sehr klein, ich glaube unter 30%. Ja. Gell? Also konfrontiert dich das noch mehr mit deiner Endlichkeit? Weißt du, so, ist dir noch mehr bewusst, ja, dass du vielleicht auch nicht mehr so viel Zeit hast?
Ja, aber das macht doch nichts. Das macht nichts. Ganz ehrlich, Evelyn, wenn mir jemand sagt, du, morgen stirbst du, das ist mir gleich. Ich hatte so ein ausgefülltes Leben gehabt. Ich hatte so ein reiches Leben gehabt. Was wollte ich denn noch mehr?
Hm.
Ich bin 73. Das ist schon so alt, oder? Früher ist mir ja, unsere Menschen sind mit 40 gestorben, an der Elfenbeinküste. Mit nicht einmal 40, wo die AIDS-Sucht ausgebrochen ist. Ich bin 73. Ich habe eine Familie, ich habe ein Kind, ich habe ein Grosskind, habe mein Leben dürfen gestalten, so es ist mir gegeben worden, von Gott und von meinem Mann und von meiner Familie, dass ich etwas so Schönes aus meinem Leben dürfen machen.
Hm.
Trotz allem. Also, eben, ich habe keine Angst mehr vor dem Tod, weil ich renne nichts mehr nach. Ich will nicht noch mal auf Thailand oder ich will nicht mehr.
Und gleich lebst du ja gern, oder?
Ja, ich lebe gern. Mhm. Ich lebe gern. Ich tue gern putzen. Ich tue gern kochen nicht. Mein Mann tut kochen. Ich tue gern mich um meine Lea, unsere Enkelin kümmern. Aber wenn ich jetzt das nicht mehr hätte, für mich ist es nicht einmal ein Müssen gehen. Wenn ich jetzt einfach gängt. Okay?
Mhm. Da redet ganz viel Versöhntheit, sagt man das so? Irgendwie, also mich denkt, du bist sehr versöhnt mit dir.
Ich bin total im Frieden mit mir selber. Ja. Und das ist das Wichtigste. Und ich glaube einfach, solange du nicht mit dir im Frieden bist, wenn du nichts mehr zu bedauern hast, weißt du, wenn du nicht noch musst sagen, oh, Seb hätte ich noch machen sollen. Seb hätte ich eigentlich, vielleicht kann ich es noch, vielleicht kann ich 2-3 Jahre noch, ich weiss auch nicht mehr wohin. Oder vielleicht hätte ich ein weniger Seele arbeiten und hätte vielleicht ein bisschen mehr egoistisch sein und für mich schauen, oder ich weiss nicht, irgendetwas. Solange man noch etwas zu bedauern hat, oder solange man noch etwas nachrennen muss, vor allem materiellem, dann hast du einfach keinen Frieden im Herz, oder? Mhm. Mach einmal zuerst Frieden im Herz und dann wird alles einfacher.
Lotti, mit diesem Podcast heisst «Endlich leben». Mhm. Was heisst für dich «Endlich leben»? Wie tust du das?
Endlich leben?
Ja. Das kann man ja verschieden auslegen, was das heisst.
Es geht ja nicht zu Ende. Das Leben da unten, wo auf jeden Fall nicht das richtige Leben ist, oder? Das ist einfach, wir gehen einfach durch das Leben durch. Wir haben eine bestimmte Zeit, wo wir auf dieser Erde sind und nachher tun wir uns ins richtige Leben begeben. Wenn dann die Seele mal dort oben ist.
Mhm.
Wenn die Seele mal Ruhe gefunden hat. Der Körper, der ist sowieso dann nur noch, der wird abgelegt. Die Seele wird Ruhe finden.
Danke vielmals, Lotti, für deine Zeit und dein Erzählen. Und ich wünsche dir von Herzen alles Liebe.
Merci, ich dir auch, Evelyn.
Danke.
Danke vielmals.
Lieselotte oder eben Lotti Latrus hat mit uns ihr Herz geteilt. Sie hat übrigens die Leitung von ihrem Zentrum letztes Jahr abgegeben. Sie ist aber immer noch im Stiftungsrat und ist mehrmals im Jahr dort. Immer dann, wenn sie ihre Gesundheit zulässt. Vielleicht willst du jetzt gerne noch mehr über ihre Geschichte wissen, wie genau sie überhaupt auf Afrika gekommen ist und was das alles auch für ihre Familie bedeutet hat. Dann gibt es verschiedene Bücher. Eines davon hat sie selber geschrieben, das kann ich dir sehr empfehlen. Oder auch die Fernsehsendung «Fenster zum Sonntag» von unserem Medienhaus ERF Medien. Dort war sie 2016 Gast gewesen. Du findest den Link zu der Sendung und auch zu den Büchern in den Shownotes. Und dort findest du auch den Link zum «Endlich Leben» finanziell unterstützen. ERF Medien, die diesen und andere Podcasts produziert, lebt von Spenden. Danke vielmals, wenn auch du uns unterstützt. Jetzt sage ich Tschüss, schön bist du dabei gewesen. Ich bin Evelyn Gutknecht.
«Endlich Leben», ein Podcast von ERF Medien Schweiz. Mehr auf erfmedien.ch/podcast.